Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Festo. Ihre Podcast-Hosts sind Julia Dusold und Anja Ringel. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Ansgar Griebet. Er ist Vorstand Research and Development bei Festo, einem Hersteller von Automatisierungslösungen für die industrielle Produktion. Herr Griebet ist seit 1995 in unterschiedlichen Positionen bei Festo tätig. Hallo Herr Griebet, willkommen bei Industry Insights.
Hallo Frau Dusold, hallo Frau Engel.
Auch von mir hallo. Mit Herrn Griebet wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens 100 Jahre Festo, wie sich das Familienunternehmen stetig weiterentwickelt hat. Zweitens Festos Anspruch, technologieübergreifend zu handeln. Und drittens Festos Strategie im Hinblick auf den Standort Deutschland und Internationalisierung. Und wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Herrn Griebet, diese Themen genauer zu beleuchten. Herr Griebet, Sie sind wie gesagt schon seit 1995 bei Festo. Zum 100-jährigen Bestehen der Firma. Welche drei Worte beschreiben Festo denn am besten?
Ich würde sagen, kundennah, innovativ und kreativ in der Lösungsfindung.
Das sind auf alle Fälle drei gute Worte oder Stichpunkte. Und jetzt haben wir schon kurz was zu Festo gehört, aber wir wollen natürlich auch Sie ein bisschen besser kennenlernen und unsere Hörerinnen und Hörer wollen das auch. Und deswegen haben wir wie immer etwas vorbereitet. Julia erklärt kurz, um was es geht.
Genau, und zwar haben wir ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und Sie, Herr Griebet, müssen sich dann einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten ganz schnell entscheiden. Anja legt los mit den ersten Fragen.
Der Hauptsitz von Festo ist ja in Esslingen bei Stuttgart und deswegen unsere Frage an alle schwäbischen Unternehmen, Maultaschen oder Kässpätzle?
Kässpätzle.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Berge oder Meer?
Meer.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung.
Und eine Frage, die wir allen Gästen stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Oh, das ist schwer, am liebsten beides.
Okay, ausnahmsweise.
Papier und Stift oder Tablet und Cloud?
Tablet und Cloud.
Im Büroalltag, Kaffee oder Tee?
Tee.
Routine oder Abwechslung?
Abwechslung.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
KI oder Mensch?
Sowohl als auch, sorry.
Okay, zweimal ist erlaubt. Das war's dann auch schon. Danke dafür, Herr Griebet.
Dankeschön.
Wir haben es ja auch schon gehört, Festo feiert dieses Jahr 100-jähriges Bestehen. Gibt es denn ein historisches Produkt oder eine Technologie, auf die Sie besonders stolz sind?
Also wenn wir von historischen Produkten sprechen, dann erinnere ich mich sehr gern zurück an eines der ersten Produkte, die ich vor 30 Jahren bei Festo selber entwickelt habe. Und zwar war das ein Kamerasystem, was automatisiert Gut- und Schlechtteile voneinander unterscheiden konnte. Warum bin ich da stolz drauf? Das ist auf der einen Seite Zeichen von Kundenorientierung. Damals gab es immer mehr digitale Bildverarbeitungssysteme, aber es fehlte an Programmierern, die in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und das haben wir bei Festo verstanden und haben dann gesagt, wir brauchen halt etwas, was automatisch funktioniert, ohne Programmierer. Wir haben dann Mustererkennung eingesetzt, um Bilder automatisch zu identifizieren. Heute würde man das künstliche Intelligenz nennen. Damals war das noch nicht so en vogue, aber die Geräte haben trotzdem sehr gut funktioniert und haben zuverlässig Gut- und Schlechtteile voneinander unterschieden.
Was war dann damals auf jeden Fall ja auch schon so ein bisschen vor seiner Zeit irgendwie?
Ja, das war absolut vor seiner Zeit, das stimmt. Ja.
Mit der Incredible Machine wurde zum Jubiläum jetzt eine außergewöhnliche Applikation konstruiert, die die Geschichte der Automatisierungstechnik demonstriert und auch die vielfältigen Kompetenzen abbildet. Was möchten Sie mit dieser Incredible Machine über die Geschichte und auch die Zukunft von Festo denn vermitteln?
Festo ist ja ein Unternehmen, was Bewegung verkauft. Also wir kümmern uns darum, dass sich die Maschinen unserer Kunden bewegen und zwar automatisiert, gesteuert und überwacht. Das heißt, wir erzeugen die Bewegungselemente, aber auch die Steuerungs- und Überwachungselemente, um diese Bewegung zu automatisieren. Das hat die Incredible Machine gezeigt. Also wir haben sozusagen die Historie der Bewegung gezeigt und vor allem aber auch den Ausblick der Bewegung in die Zukunft. Wenn man sich heute Bewegung im Industrieumfeld anschaut, dann ist das vor allem elektrische und pneumatische Bewegung. Aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl anderer, neuer und auch zum Teil zukünftiger Bewegungsformen. Piezoaktuatorik, Formgedächtnismetalllegierungen, Hazel-Aktuatoren und vieles andere mehr. All das haben wir in dieser Incredible Machine gezeigt. Also Bewegung in Maschinen und zwar in der Vergangenheit, vor allem aber in der Zukunft, in seinen unterschiedlichsten und vielfältigsten Anwendungsfeldern.
Das Unternehmen an sich hat sich ja auch immer wieder bewegt, also angepasst, sei es durch technologische Sprünge oder die Ausgliederung von Geschäftsbereichen. Wie schafft es Feste denn, langfristiges Denken mit der notwendigen Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Märkte und auch Technologien zu verbinden?
Festo ist ein Unternehmen, was sich vor allem dadurch auszeichnet, ganz dicht am Kunden zu sein. Also wir sitzen unserem Kunden auf dem Schoß und hören ihm genau zu und versuchen zu verstehen, wo er die Herausforderungen hat mit seiner Technologie, mit seinen Applikationen, mit seinen Maschinen. Und überlegen dann, wie können wir die Technologie, die Bewegungstechnologie und die Automatisierungstechnologie, die wir gut beherrschen, wie können wir die einsetzen, um dem Kunden zu helfen, sein Problem besser zu lösen. Häufig fokussiert man auf diesen zweiten Teil, also auf den kreativen Teil, den innovativen Teil der Problemlösung. Aber ich glaube, der viel wichtigere Teil ist der erste Teil. Man muss genau verstanden haben, wo das Problem des Kunden ist. Und das versteht man eben nicht, wenn man zu Hause vorm CAD-Bildschirm sitzt, sondern dazu muss man unter der Maschine vom Kunden liegen. Man muss genau begreifen, wo das Problem ist. Und dann fällt die Lösung dieses Problems vergleichsweise leicht. Aber das Problem wirklich zu verstehen, das ist vergleichsweise schwer. Das wird häufig unterschätzt.
Also ist auf jeden Fall diese Kundenorientierung sehr, sehr wichtig.
Ja.
Was Festo aber auch betont, ist der Erfindergeist, der sehr tief in der Unternehmenskultur verankert ist. Können Sie Beispiele nennen, wie dieser Erfindergeist so im Arbeitsalltag gelebt wird?
Ja, der Erfindergeist, das ist sicherlich ein prägendes Element von uns. Das kommt schon von den Gesellschaftern, die das selber auch gelebt haben und immer noch leben. Der Erfindergeist ist aber sozusagen nur Mittel zum Zweck. Denn eigentlich geht es nicht darum, was zu erfinden. Es geht darum, was zu verbessern. Das ist das, was uns antreibt. Wir sind ja hier im Schwabenland beheimatet und man sagt ja häufig, die Schwaben sind nie zufrieden. Und das stimmt bei uns auch so ein bisschen. Also wir sehen immer die Möglichkeit auf Verbesserung. Wir schauen uns eine Lösung an und denken, Mensch, das kannst du aber noch besser machen. Da geht noch was. Und das treibt eigentlich diesen Erfindergeist an. Also Erfindergeist ist bei uns nicht ungesteuert. Da geht es nicht darum, einfach irgendwas Neues zu erfinden, sondern da geht es immer um die Frage, wie kann ich das noch verbessern? Und das können eben ganz verschiedene Dinge sein. Das kann das Raumbuchungssystem bei uns bei Festo sein. Das kann irgendeine Produkttechnologie sein. Das kann die Frage sein, wie kann ich den Kunden optimal beraten oder wie kann ich einen Produktionsprozess optimieren? Da gibt es tausende Beispiele. Aber der Antrieb ist immer, wie kann ich es noch besser machen? Das ist was uns ganz zentral antreibt. Das ist ein wesentlicher Teil unserer DNA.
Ein weiterer Teil der DNA ist ein Satz des Firmengründers Gottlieb Stoll, und zwar: Festo ist das Werk vieler Hände. Wie wichtig ist denn die Rolle der Mitarbeitenden für die Innovationskraft und auch die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens?
Das Unternehmen ist ja nichts Abstraktes, sondern das Unternehmen sind die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen. Also das macht das Unternehmen aus. Und dieser Ausspruch von Gottlieb Stoll, der ist für uns, ich würde sagen, so die zentrale Kulturbotschaft des Unternehmens. Was schwingt da mit, wenn man sagt, das Werk vieler Hände? Da schwingt ja Demut mit. Er hat nicht gesagt, das ist mein Werk, sondern er hat gesagt, das ist das Werk vieler Hände. Hier arbeiten viele zusammen, um das zu schaffen. Ist das Werk vieler Hände. Also bei Festo sind die Aufgaben aufwendig und komplex. Das schafft keiner alleine. Da muss zusammengearbeitet werden. Dieses Element der Zusammenarbeit ist ein ganz kulturprägendes Element bei Festo. Und es ist heute besonders wichtig. Wir arbeiten mit vielen sehr großen Kunden zusammen. Und da ist es wichtig, dass die Menschen, die an diesen Kunden arbeiten, und zwar egal, ob sie jetzt im Vertrieb sind, Application Engineering, ob sie Produkte für diese Kunden entwickeln oder vielleicht in der Logistik oder in der Produktion dafür sind, die müssen zusammenarbeiten, die müssen sich wie ein Kundenteam fühlen, was gemeinsam sich auf diesen Kunden voll konzentriert. Und das schwingt alles mit, wenn man sagt, das Werk vieler Hände. Das ist sozusagen das Familiengefühl. Ne? Wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen, wir verlassen uns aufeinander, wir vertrauen einander und wir schaffen gemeinsam etwas, was keiner von uns hätte allein schaffen können.
Das ist ja auch sehr wertschätzend dann für jeden Einzelnen.
Absolut, absolut. All das schwingt mit im Kopf von jedem Festo-Kollegen und von jeder Festo-Kollegin, wenn man sagt, das Werk vieler Hände.
Das merken die Kunden dann sicherlich auch.
Absolut, ja.
Sie sagen ja auch, die Kunden kommen eben nicht mit einem Wunsch nach Pneumatik zu Ihnen, sondern eigentlich immer mit einer Bewegungsaufgabe. Und
ja.
Es ist ja auch so, Festo bietet ein ganzheitliches Portfolio von Pneumatik, Elektrik und Digitalisierung. Aber dennoch wird Festo traditionell ja stark mit Pneumatik in Verbindung gebracht. Wie hat sich das Unternehmen denn von diesem Image losgelöst, um als Partner für industrielle Bewegung mit einem technologieübergreifenden Portfolio dann wahrgenommen zu werden?
Der Impuls dafür war auch hier wieder der Kunde. Früher war es tatsächlich so, dass große Maschinenbauer Einkaufsabteilungen für Pneumatik hatten. Wir hatten also Leute, die wollten Pneumatik kaufen. Und die haben sich dafür interessiert, was sind jetzt der nächstbessere Zylinder und was ist das nächstbessere Ventil. Und damals haben wir tatsächlich auch Zylinder und Ventile verkauft. Heute ist das anders. Der Kunde kommt zu uns mit einer Bewegungsaufgabe. Der sagt, ich muss dieses Handy verpacken oder ich muss diese Zahnpasta in die Tube kriegen oder ich was auch immer. Also irgendeine technische Aufgabe. Der will nicht mehr über einen Zylinder oder über einen Elektromotor sprechen, sondern der will die Frage klären, wie kriege ich mein Problem gelöst? Und das heißt, die Art und Weise, wie wir beim Kunden arbeiten müssen, hat sich deutlich verändert. Wir verkaufen nicht mehr einzelne Produkte, sondern wir arbeiten mit dem Kunden zusammen, um sein Automatisierungsproblem zu lösen. Und das Ergebnis davon ist dann ein Produktwarenkorb, der eben notwendig ist, um das Problem zu lösen. Aber es ist nicht mehr sozusagen ein einzelner Produktverkauf. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sich dann auch das Spektrum der Technologien erweitert hat. Also früher hat der Kunde bewusst Pneumatik gekauft. Heute kauft er das, was am besten geeignet ist, sein Problem zu lösen. Und das ist eben manchmal Pneumatik. Manchmal ist das Elektromotor, also Servomotor oder Schrittmotor. Manchmal braucht man aber auch so Übergangstechnologien. Stand heute sind ja Pneumatik und elektrische Antriebstechnik sehr weit voneinander auseinander. Die elektrische Antriebstechnik, die ist sehr gut regelbar, die ist sehr energieeffizient, die bietet Datenzugang. Pneumatik ist einfach, robust, kostengünstig, leicht zu installieren und sehr günstig, ne? Das heißt, da gibt es also ein großes Spektrum, einen großen Unterschied zwischen den beiden. Jetzt gibt es aber manchmal Applikationen, da bräuchte der Kunde eher was in der Mitte sozusagen. Und auch dafür entwickeln wir dann Lösungen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit der Technologie Controlled Pneumatics haben wir die Möglichkeit, pneumatische Antriebe, aber auch Drücke und Durchflüsse so präzise zu steuern, dass wir damit Bewegungsverhalten regeln können und sozusagen von der Pneumatik in Richtung auf elektrische Antriebstechnik gehen können. Wir haben auf der anderen Seite elektrische Antriebstechnik vereinfacht, sodass wir damit einfache Punkt-zu-Punkt-Bewegungen in Richtung der Pneumatik machen können. Also unser Ziel ist, das ganze Spektrum der Bewegungen von ganz einfachen bis zu ganz anspruchsvollen Bewegungen für den Kunden optimal darzustellen. Und das meinen wir mit diesem Thema technologieneutral. Ne? Also wir versuchen, den Kunden so zu beraten, dass für seine Anwendung die beste Lösung bereitgestellt wird.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, was technologieübergreifend in der Praxis bedeuten kann. Können Sie noch ein Beispiel nennen, wo dieser offene Ansatz für Kunden einen entscheidenden Vorteil gebracht hat?
Ja, ganz häufig ist es ja so, dass Kunden verschiedene Technologien kombinieren müssen in ihrer Maschine. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine großräumige Bewegung in einem Portalsystem am besten elektrisch ausführe, weil das besser steuerbar ist und auch von der Geschwindigkeit besser regelbar ist. Dann aber die einfachen Z-Bewegungen, also die einfachen Vertikalbewegungen am einfachsten und auch am kostengünstigsten pneumatisch regeln kann. Und das ist eben gut, wenn man einen Anbieter hat, der beides aus einer Hand anbieten kann. Das macht den ganzen Auswahlprozess, aber auch dann den Montageprozess, den Prüfprozess, den Steuerungsprozess, macht das sehr viel einfacher, weil ich sozusagen mich aus einem Ökosystem bediene. So wie wir ja häufig auch als Konsumenten sagen, kaufe ich alles von einer Firma, dann passt alles zusammen und arbeitet gut zusammen. Und genauso ist das hier auch. Also wenn ich eben in der Lage bin, von einem Hersteller alle Bewegungstechnologien, die ich brauche für eine bestimmte Maschine zu kaufen, dann macht das meinen Aufwand im Design und dann auch in der Inbetriebnahme, in der Montage, macht das wesentlich einfacher und leichter.
Was vielleicht auch noch ein bisschen Aufwand rausnimmt, ist ein Thema, das ja gerade irgendwie überall ist, und zwar KI. Festo setzt KI ja in Produkten ein, um beispielsweise Bewegungszeiten pneumatischer Zylinder zu analysieren und auf Abweichungen hinzuweisen. Wie helfen denn solche KI-basierten Analysen den Kunden konkret, um jetzt dann Stillstandzeiten zu reduzieren oder die Anlagenperformance zu optimieren?
Ja, also KI ist für uns ein unglaublich wichtiges Hilfsmittel in vielen Bereichen des Unternehmens. Sie haben jetzt das Thema KI in Produkten angesprochen. Ich will das nur kurz einordnen. Daneben gibt es natürlich auch den Bereich KI innerhalb des Unternehmens. Also wie können wir zum Beispiel Auslieferungsprozesse optimieren oder auch Pricing optimieren? Und es gibt das Thema Anwendung an der Kundenschnittstelle. Wir haben also vor kurzem einen sogenannten Virtual Assistant am Markt zur Verfügung gestellt. Das ist ein automatisierter Chatbot, der in der Lage ist, Kundenanfragen nach Produkten mit unglaublicher Sachkenntnis und auch mit ganz vielen hilfreichen Links zu weiterführenden Tools zu beantworten. Der Punkt KI im Produkt ist für uns auch ein ganz wichtiger. Das fängt mit ganz einfachen Dingen an. Jedes technische Produkt zeigt seinen Verschleißzustand nach außen. Die Frage ist nur, ob man zuhört und sozusagen das erkennt. Und in ganz vielen Maschinen tut man das eben nicht, obwohl die Informationen eigentlich zur Verfügung stellen. Und was wir jetzt machen ist, wir überwachen die Funktionen, die das Produkt ohnehin zur Verfügung stellt. Das kann also bei einem Pneumatikzylinder kann das zum Beispiel die Laufzeit sein. Wie lange braucht der Zylinder, um von der einen Position die andere Position zu erreichen? Und über eine Überwachung dieser Laufzeit, die ich ganz einfach mit der SPS realisieren kann, erkenne ich dann, wie geht's dem Zylinder? Also fängt er jetzt an, Verschleiß zu entwickeln? Hat der vielleicht eine Last, die vorher nicht da war? Vielleicht sind es auch einfach nur Temperaturthemen. Morgens ist die Halle noch kalt, das Fett ist noch ein bisschen zähflüssiger und dann brauchst du halt ein bisschen länger. Das kann ich unterscheiden und dazu kann ich eben KI einsetzen. Man kann über einen längeren Zeitraum dann beobachten, wie verändern sich diese Verhaltensmuster und kann daraus auf den sozusagen Gesundheitszustand des Produktes und oder auch der daran angeschlossenen Maschine schließen. Und das ist das, was wir tun. Zwischen bei mehr und mehr Kunden, zum Beispiel einem großen Automobilbauer in unserem Kundenportfolio, wo wir zigtausende von Schweißzangen und auch von pneumatischen Spannzylindern überwachen und damit die nicht geplanten Stillstandszeiten dramatisch reduzieren können. Das spart dem Kunden also Millionen von Euro an Stillstandszeit seiner Anlage. Und das ist ein Thema, was sich immer weiter ausbreitet. Also KI ist ein ganz wichtiges und wertvolles Werkzeug zur Überwachung von Komponenten und von Maschinenfunktionen.
Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, zeigen ja, dass Sie sehr technologieübergreifend und technologieoffen arbeiten. Gibt es denn Technologien, bei denen Sie bewusst sagen, das ist nicht unser Weg, das machen wir nicht?
Das ist eine gute Frage. Noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, die Hydraulik spielt für uns keine Rolle. Und da hätte ich gedacht an so die klassische Hydraulik, die ja früher im Industrieumfeld eine ganz große Rolle spielte, die aber heute im Industrieumfeld immer weniger eingesetzt wird. Die hat sehr große Stärken im mobilen Einsatz, also in Landmaschinen oder in mobilen Arbeitsmaschinen oder auch im Schiffbau. Aber in der klassischen Industriefirma die weniger und weniger. Und das ist der Grund, warum wir, die wir uns ja auf die klassische Industrie, also Fertigungsautomation und Prozessautomation konzentrieren, das nicht einsetzen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich sagen, doch, Hydraulik spielt für uns eine Rolle, allerdings ganz anders. Wir arbeiten im Moment an der Entwicklung von sogenannten HASEL-Aktuatoren. HASEL steht für hydraulisch verstärkt, hydraulically actuated. Das heißt, das ist also eine Verstärkung einer elektrostatischen Bewegung durch Hydraulik. Und dieses kleine Beispiel zeigt, Technologien sind nicht irgendwie gut oder böse, sondern da geht es immer nur um die Frage, wie kann ich die einsetzen, um etwas zu erreichen. Und auch die Hydraulik wird eben zukünftig in solchen HASEL-Aktuatoren für Festo wieder eine Rolle spielen. Wir sind offen für alle Technologien, für heutige und für zukünftige. Die Frage ist immer nur, wie wendet man die an, um die Aufgabe des Kunden optimal zu lösen? Und das entwickelt sich ständig weiter. Und das ist das Faszinierende an unserem Geschäft. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, Dinge zu bewegen. Wir haben auf der Hannover Messe gezeigt, wie man Flüssigkeitstropfen durch ein akustisches Interferenzmuster bewegen kann. Also ich habe Lautsprecher, die ein Interferenzmuster erzeugen und dieses Interferenzmuster hält einen Tropfen in der Schwebe. Faszinierende Technologie mit ganz neuen Möglichkeiten.
Das ist auf jeden Fall auch mal was ganz anderes noch. Und ja, da sind wir dann auch gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Das war jetzt so ein bisschen die technologische Strategie von Festo, aber wir wollen auch noch darüber sprechen, wie sich Festo so im Hinblick auf den Standort Deutschland und die Internationalisierung aufstellt. Wie wichtig ist denn der Standort Deutschland für Festo heute noch und wie sieht die Zukunft hierzulande für das Unternehmen aus?
Also der Standort Deutschland ist für uns natürlich von entscheidender Bedeutung, nicht nur, weil das unser Geburtsstandort ist. Unsere DNA ist ganz stark durch sozusagen die Fähigkeiten deutscher Ingenieure geprägt.
Sie haben ja auch schon das Schwäbische betont, das wichtig ist.
Ja, genau. Also das findet man in unserer Unternehmenskultur und das ist auch gut so. Aber Festo ist auch ein Unternehmen, was schon sehr früh global gegangen ist. War auch einer der wesentlichen Impulse unserer Gesellschafter, Vertriebsgesellschaften weltweit zu gründen, später dann auch Produktionsgesellschaften, Logistikgesellschaften, Entwicklungsstandorte. Und heute ist Festo ein stark global aufgestelltes Unternehmen, aber nach wie vor ist Deutschland unser wichtigstes Land und auch unser wichtigster Produktionsstandort und bietet auch in Forschung und Entwicklung einzigartige Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, muss man sagen, wir sind natürlich in Deutschland mit 80 Millionen Menschen, sind wir nicht der größte Markt auf der Erde. Wenn Sie das mal mit China mit 1,6 Milliarden Menschen oder Indien mit 1,6 Milliarden Menschen vergleichen oder auch mit Nordamerika, dann sieht man schon, da sind große Potenziale. Und Festo muss natürlich an den Stellen stark sein, wo auch weltweit die großen Märkte sind und wo die sozusagen trendprägenden Kunden sind. Wir müssen also dicht an den trendprägenden Kunden dran sein, um zu verstehen, in welche Richtung entwickeln sich die Bedürfnisse der Industrie und was müssen wir tun, um diesen Bedürfnissen optimal zu entsprechen. Insofern wird das Ausland für uns schon wichtiger, keine Frage. Trotzdem bleibt Deutschland für uns von entscheidender Bedeutung. Wir finden in Deutschland ein Ökosystem an Forschung und Entwicklung, eine Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung, wie jetzt in Max-Planck-Institution, anwenderorientierte Forschung, wie in Fraunhofer und Steinbeis, und eben Industrieunternehmen und auch ein Mix an Industrieunternehmen von Großunternehmen, Mittelunternehmen und Kleinunternehmen, das ist einzigartig. Das kenne ich von keinem anderen Ort auf der Welt und das ist für uns ein ganz großes Glück und eine ganz große Bereicherung, die den Standort auch auszeichnet.
Das sind ja positive Nachrichten für alle, die am Standort Deutschland weiter festhalten oder auch beschäftigt sind. Sie haben aber natürlich auch das Globale angesprochen und Sie sind in 176 Ländern mit Produkten und Services verfügbar. Das ist ja eine Menge. Welche Herausforderungen ergeben sich denn aus dieser globalen Präsenz, beispielsweise in Bezug auf Logistik, Service oder auch die Anpassung an lokale Anforderungen?
Das sind sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Ich mache mal ein Beispiel für beides. Herausforderungen sind, wir leben in einer Welt, in der die Märkte sich stärker voneinander abschotten. Jede Woche fällt einem neuen Staat ein, dass er jetzt auch nochmal neue Importbeschränkungen machen muss oder neue nicht-tarifäre Handelshemmnisse, um die eigene lokale Industrie zu stärken. Und als globaler Anbieter ist man natürlich darauf angewiesen, all diesen Vorschriften zu entsprechen, also die Regulatorik all dieser Länder zu beherrschen und der auch zu entsprechen. Das ist für uns schon ein sehr hoher Aufwand und das quält uns natürlich, weil es technisch auch keinen Vorteil bietet, sondern das ist sozusagen das Entsprechen regulatorischer Ansprüche verschiedener Länder. Das gehört zu den Herausforderungen. Globale Transportwege zu organisieren in einer Welt, die eben schwieriger wird, gehört zu den Herausforderungen. Es gibt aber auch ganz viele Chancen. Ich will mal eine kulturelle Chance nennen. Der deutsche Ingenieur, der ist bekannt für systematisches, gründliches und hochqualitatives Arbeiten. Der ist aber nicht bekannt für hohe Geschwindigkeit und auch nicht für Entscheidungen unter Risiko. Dafür gibt es andere Kulturen, in denen das besser drinsteckt. So, jetzt haben wir glücklicherweise Entwicklungsstandorte nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt. Und jetzt muss man sehen, dass man die Arbeit so verteilt, dass man den Leuten jeweils das gibt, was sie am besten können. Wenn es also eine neue Produktarchitektur sein soll, dann gibt es keinen besseren Standort als Deutschland. Wenn es aber um eine schnelle kundenspezifische Anpassung geht, dann ist Deutschland wahrscheinlich nicht der beste Standort, sondern dann geht man besser nach USA oder nach China oder nach Indien, wo man eben wesentlich flexibler, schneller und auch iterativer unterwegs ist. Ne? Also man kann diese unterschiedlichen kulturellen Prägungen auch sehr gut nutzen als Unternehmen. Und ich denke, ein relativ großes Unternehmen wie Festo leidet jetzt auch unter diesem Auseinanderfallen der Welt in verschiedene Regionen viel weniger als Kleinunternehmen. Ich mache mir da viel größere Sorgen um unsere Kunden, die eben häufig kleinere mittelständische Unternehmen sind, die es sich eben nicht leisten können, zu sagen, ja, da mache ich halt in jeder Region einen eigenen Produktionsstandort und bin dann von den Zöllen unabhängig. So was kann sich ein Großunternehmen leisten, aber ein Kleinunternehmen nicht. Das ist das eigentliche Problem.
Sie haben jetzt schon gesagt, Sie machen sich mehr Sorgen um die Kunden. Wie gehen Sie denn generell mit diesen aktuellen geopolitischen Spannungen um, die ja dann die internationalen Aktivitäten auch betreffen?
Wir können da, wie gesagt, ganz gut drauf reagieren, indem wir in der Region für die Region produzieren. Das ist ohnehin eine Strategie von Festo, schon einfach aufgrund der Geschwindigkeit. Unsere Märkte entwickeln sich sehr dynamisch und wir haben gar nicht die Zeit, unsere Waren jetzt mit dem Container irgendwo hin zu verschippern, sondern wir müssen in der Nähe unserer Kunden produzieren, um auch schnell lieferfähig zu sein. Das macht uns auch ein Stück weit unabhängig von Zollhemmnissen, weil wir halt ohnehin schon im Land jeweils produzieren. Das funktioniert für Teile des Portfolios, nie für das ganze Portfolio, weil da natürlich auch Exoten betroffen sind, bei denen es sich nicht lohnt, die überall auf der Welt zu fertigen. Aber wir sind da relativ resilient, schon aufgrund der Notwendigkeit, schnell zu reagieren. Das ist eben bei Firmen, die nur einen zentralen Produktionsstandort haben, sehr viel schwieriger.
Sie haben das Local for Local jetzt gerade schon betont und Sie haben ja auch Entwicklungszentren dort, wo der Markt ist, zum Beispiel im Bereich Life Science ist das der Fall. Können Sie nochmal erklären, warum das strategisch so wichtig ist, dass auch Forschung und Entwicklung global so verteilt sind, wie sie sind und eben nah am Kunden sind?
Da komme ich nochmal zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Kreativität und Innovation entsteht nicht, wenn ich vom CAD-Bildschirm sitze, sondern dazu muss ich unter der Maschine vom Kunden liegen. Wenn jetzt die Maschine vom Kunden auf der anderen Seite der Welt steht, ist das schwierig. Nehmen wir das Beispiel Life Science. 50% des medizinischen Gerätetechnikmarktes und auch des Laborautomationsmarkts finden Sie 100 Kilometer um die Stadt Boston herum in den USA. Das wäre dumm von uns, nicht da zu sein, wenn es eben uns darum geht, diesen wachsenden und sehr, sehr interessanten Markt der Laborautomation und Medizintechnik zu erschließen. Da brauchen wir Entwicklungsingenieure, die unmittelbar an den Kunden sind. Auch die großen Universitäten dort haben ja einen starken Fokus auf Life Science. Und das ist genau der Grund, weshalb wir da sind. Also dicht am Kunden sein, genau verstehen, was der Markt braucht und das dann umsetzen in Produkte, auch in schnellen Iterationszyklen, immer wieder dazulernen. Und das geht eben nur, wenn man in der Nähe ist, da, wo der Takt schlägt.
Wo wird denn in Zukunft der Takt schlagen? Also gibt es Regionen, in denen Sie besonders stark wachsen wollen noch?
Ja, also das ist natürlich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Deutschland ist nach wie vor ein hervorragender Standort für den klassischen Maschinenbau, insbesondere auch im Lebensmittelbereich und auch im Packaging-Bereich. Wenn es aber zum Beispiel um die Halbleiterindustrie geht, dann ist Deutschland ein Standort, der eine untergeordnete Bedeutung hat, weil wir kaum große Halbleitermaschinenbauer in Deutschland haben. Da ist es viel wichtiger, zum Beispiel in Nordamerika zu sein, in Korea zu sein, in Japan zu sein, in Bezug auf die Endkunden auch in Taiwan zu sein. Life Science spielt Boston eine große Rolle. Also es hängt immer davon ab, wo man ist. Wenn wir über die Prozessautomatisierung sprechen, dann sind China und Südamerika sehr große Märkte, die sich auch rapide entwickeln. Und in all diesen Märkten sind wir vor Ort und aktiv und arbeiten mit den trendprägenden Kunden dieser Industrien jeweils zusammen. Also es gibt nicht sozusagen ein industrielles Zentrum der Welt, sondern es ist immer abhängig davon, von welcher Branche, von welchem Segment ich jetzt rede. Das ist einer der Strategien von Festo. Wir versuchen uns nicht abhängig zu machen von einzelnen Branchen, sondern wir versuchen, wie so eine Spinne auf vielen Beinen gleichzeitig zu stehen und damit eben auch besser abgefedert zu sein. Wenn jetzt eine Krise in der Automobilindustrie ist oder eine Krise in der Elektronikindustrie oder der Semiconductorindustrie, dann trifft uns das weniger als andere, weil wir halt nur einen relativ kleinen Teil des Umsatzes da sind und in vielen anderen Bereichen eben Stabilität haben.
Zeigt sich also, das Thema Bewegung, das spielt quasi überall bei Ihnen eine Rolle. Wir haben ja sehr viel über verschiedene Themen gesprochen und ich fasse da einfach mal die wichtigsten Punkte zusammen. Und zwar zu Ihrem 100-jährigen Bestehen haben Sie eine Incredible Machine präsentiert und die zeigt eben die Historie dieser Bewegung und auch den Ausblick der Bewegung, was da auf die Industrie noch zukommt. Denn Sie haben ja auch gesagt, Sie verkaufen Bewegung. Und was Festo diese 100 Jahre über vor allem ausgezeichnet hat, sind zum einen, dass den Kunden genau zugehört wird und eben geschaut wird, wie sie die Probleme besser lösen können für die Kunden. Aber auch die Mitarbeitenden spielen da eine wichtige Rolle, denn die sind, also Festo ist ja das Werk vieler Hände, also die Mitarbeitenden müssen als Team zusammenarbeiten und da gibt es so ein Familiengefühl, dass man gemeinsam eben an den Kundenprojekten arbeitet. Die Kunden waren auch ein Impuls für das technologieübergreifende Portfolio, denn zu ihnen kommen ja die Kunden mit einer Bewegungsaufgabe und sie schauen dann technologieübergreifend, wie sie das lösen können. Und wie bei vielen anderen Unternehmen auch, spielt KI eine unglaublich wichtige Rolle und nicht nur bei den Produkten, sondern auch innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel beim Pricing oder bei Kundenschnittstellen. Und wir haben auch gehört, dass sowohl der Standort Deutschland sehr, sehr wichtig ist, aber auch ihre globale Aufstellung. Und da gibt es sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Chancen sind zum Beispiel die kulturellen Unterschiede, die man ja als Unternehmen dementsprechend für sich nutzen kann. Und auch je nachdem, wo man global präsent ist, spielt das Thema Kreativität dann eine Rolle, weil man da sein möchte, wo der Kunde ist.
Das haben Sie sehr schön zusammengefasst.
Dankeschön.
Und das zeigt für mich, die Welt, in der wir leben, gerade auch in der Automatisierungstechnik, die entwickelt sich halt sehr, sehr schnell weiter. Und das ist etwas, wovon wir stark profitieren können und auch unsere Kunden. Aber man muss auf der Höhe der Zeit sein. Und das ist ja auch der Grund, warum Festo eben nicht nur in der Automatisierungstechnik aktiv ist, sondern auch in der Didaktik. Das heißt, wir investieren viel darin, auch unsere Kunden weiterzuentwickeln, denen Schulungsmöglicheiten anzubieten, auch Schulungsequipment anzubieten, um mit dem schnellen Fortschritt der Technologie standzuhalten und Schritt zu halten und jeweils sozusagen den optimalen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist sozusagen zwei Herzkammern von Festo, ne? Die Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik und gleichzeitig eben die Weiterentwicklung mit den Kunden gemeinsam, um von deren Bedürfnissen zu lernen.
Zum Thema Weiterentwicklung haben wir auch noch eine letzte Frage an Sie, Herr Krivitt. Und zwar, wenn wir in 10 Jahren wieder hier zusammensitzen, was fänden Sie schön, wenn Festo das bis dahin erreicht hat?
In 10 Jahren müssen wir erreicht haben einen deutlichen Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit. Das ist heute für uns ein wichtiges Thema und zwar in vielen Bereichen. Es beginnt mit dem Thema CO2-Footprint, also wie können wir den Energieverbrauch unserer Produkte reduzieren, wie können wir unsere eigene Operation viel, sagen wir mal, klimafreundlicher gestalten. Es hat zu tun mit den Materialauswahlen, die wir haben, mit der Frage, wie können wir Kreislaufwirtschaft optimieren, wie können wir also Produkte zurücknehmen, mehr recyceltes Material einsetzen. Viele, viele Themen im Umfeld Nachhaltigkeit. Das ist eine, was wir stark verbessern müssen. Das andere, was ich mir wünsche, und zwar vor allem hier am Standort Deutschland, ist eine deutliche Verbesserung unserer Diversität. Festo ist nach wie vor ein stark männlich geprägtes Unternehmen und hier am Headquarter noch zu wenig international. Da können wir noch nachlegen. Und das ist etwas, wo wir auch sehr intensiv dran arbeiten. Wir sind da in vielen anderen Ländern auf der Welt schon sehr viel besser unterwegs.
Dann werden wir diesen Weg natürlich weiter mitverfolgen und darüber berichten. Bis dahin sage ich danke, Herr Krivet, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele verschiedene und interessante Einblicke gegeben haben.
Sehr gerne. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke auch. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Festo. Auch das nächste Mal wird es wieder spannend. Wir sprechen mit dem VDMA-Präsidenten Bertram Kavlat über die Lage des Maschinenbaus. Bis dahin, Ihre Anja Ringel und Julia Dusold.